Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Galerie Amalienpark. Wahr sind nur die Gedanken, die sich selber nicht verstehen. So schreibt Adorno in seiner Minima Moralia. Der Philosoph forderte Reflexion als Kraftfeld differenzierter Begriffe so lange, bis sie zur Identifikation nicht mehr taugen. Stattdessen sei der Prozess und die dialektische Spur im besten Falle wegweisend. In diesem Sinne möchte ich auch meinen Prolog anstelle einer Laudatio verstanden wissen. Prolog. Dreimal war ich auf diesem Friedhof. Das erste Mal war es ein Feiertag im Oktober. Seit nunmehr 15 Jahren führe ich geplante Erkundungen auf Friedhöfen durch. Die Kamera ist immer dabei. Ich fotografiere, was ich sehe, wiedersehe und wiedersehen möchte. Ich reproduziere Narrative und erschaffe Gegenbilder. Auf der Schwelle zwischen Makro- und Mikrofotografie überwinde ich die eigene Anfälligkeit für Romantik. Die Bilder dokumentieren mein Interesse für diese Parks der Stille, der Trauer, der Flora und Fauna, der Bestattungskulturen und der Landschaftsgestaltung. Die Motivwahl ist davon beeinflusst. Die Fotokamera, das Medium meiner Sichtungen. Die Bildsprache hat sich über die Jahre verändert. Durch die Suche nach anderen Perspektiven und dem Bedürfnis einer Bildwürdigkeit für meine »So sehe ich die Welt« zu erlangen. Die üblich verdächtigen Motive weiter vor meinem inneren Auge will ich doch weg von ihnen, denn sie halten mich zu sehr an der Oberfläche fest. Ich frage mich immer mehr, wie ich tieferes Verstehen erlange und wie mir das mit der Kamera als Instrument und dem Fotografieren als Vorgang gelingen kann. Ich will ja nicht das abbilden, was allgemein bekannt ist. Nicht den Grabstein abbilden, sondern ins Bild setzen, was der Grabstein mir bedeutet. Der Friedhof ist ein Ort des Gedenkens, das mit Erinnern einhergeht. Die in Grabsteinen eingemeißelten Namen erinnern die Lebenden daran, ihre Toten nicht zu vergessen. Und je häufiger ich die Friedhöfe besuche und je länger ich auf ihnen verweile, desto mehr begreife ich, dass der Schlüssel zur Erkenntnis die Zeit ist. Das Alter des Friedhofs, die Geburts- und Sterbedaten auf den Grabsteinen, die begrenzte Dauer der Gräber, ihre Bepflanzungen nach Jahreszeiten oder die wechselnden Moden der Grabgestaltung und leider nicht zuletzt das Schließen und Umwidmen von Friedhofsflächen in Bauland. Im Oktober 2020 fing ich an, wieder schwarz-weiß zu fotografieren. Ich suchte einen Ausweg aus der Motivfalle und hoffte, dass das Weglassen von Farbe dabei helfen kann. Weil dieser besagte Feiertag im Oktober ein sonniger war, verkrümelte ich mich schnell ins Unterholz des stillgelegten Teils vom Friedhof und unternahm wie Dante in der göttlichen Komödie eine imaginäre Jenseitswanderung und besuchte die Toten. Da ich nun weder Gräber noch Alleen zu Gesicht bekam, richtete sich meine Aufmerksamkeit auf die Baumstämme und auf einzelne, meist umgestürzte Granitsteine, sodass ich relativ schnell die kleinen, runden Grabschilder aus Steingut entdeckte, die verstreut auf dem Boden lagen und die in der Mehrzahl zerbrochen waren. Jedes Schild war beschriftet, mit der Bezeichnung des Grabfeldes und der Reihe. Darunter standen Vor- und Nachnamen der Verstorbenen. Die Schilder waren verwaist, die Ruhezeiten abgelaufen. Wohin ich auch trat, überall lagen Keramikstücke, überall blinzelten Namen oder Namensreste vom Boden herauf. Diese Begegnung habe ich fotografiert und einen Zustand des gemeinsamen Vergehens organischer und nicht organischer Stoffe eingefroren. Das Gräberfeld war überall gleich dicht zugewachsen und so verlor ich, auch durch den ständigen Blick auf den Boden, die Orientierung. Um dennoch systematisch vorzugehen, versuchte ich mir die Namen auf den Schildern zu merken. Eigentlich kann ich mir keine Namen merken. Also nicht von den Lebenden. Nicht ohne Grund hatte man zu Weihnachten das Buch Lethe, Kunst und Kritik des Vergessens von Harald Weinrich geschenkt. Die Namen der Grabschilder konnte ich mir aber sehr gut merken. Obwohl ich auf dem Gräberfeld über 2 Stunden mehrmals im Kreis gelaufen war und über 50 Ausschnitte mit Grabschildern fotografiert hatte, war keines von mir versehentlich ein zweites Mal aufgenommen worden. Schon während des Fotografierens prägten sich mir die Namen ein, beziehungsweise das, was davon noch übrig war. Und als ich später mit diesen Aufnahmen weitergearbeitet hatte, bekam jedes Bild seinen Namen. Eok, Zell, Minna, Roger He, Oma, Grete, Meta, Luise, Vincent, Helene, Labs, Schill, Zeisen, Klose, Mülle, Garete oder Helle, um nur einige zu nennen. Ich hatte sie alle mit der Kamera aufgenommen, nach Hause getragen, Buch auf jeweils eine Seite dokumentiert und mit den Fotoabzügen auf Holzböcken aus dem digitalen Zustand wieder in den analogen gebracht. Eine bekannte Merktechnik ist die Mnenotechnik. Ihr Grundprinzip ist, dass alle Gedächtnisinhalte als Bilder aufgefasst werden. Die Geschichten werden an bestimmten Orten in einer vorab gewählten Gedächtnislandschaft deponiert. Um mich zu erinnern, muss ich in Gedanken die Landschaft durchwandern und kann somit alle Geschichten nach und nach wieder erinnern. 2006 hat der Berliner Senat einen Friedhofsentwicklungsplan verabschiedet, der die Reduzierung von Friedhofsflächen in Berlin vorsieht. Der im Jahr 1878 angelegte evangelische Georgen-Parochialfriedhof 3 in Berlin-Weißensee ist rund 13 Hektar groß und wird nun um mehr als ein Drittel reduziert. Auf der umgewidmeten Friedhofsfläche werden demnächst unter anderem 50 Wohnungen, eine Grundschule und eine Kita gebaut. Am 21. Februar 2021, es war wieder ein sonniger Tag, besuchte ich abermals den Georg-Parochialfriedhof. Ich wollte das Areal des stillgelegten Teils näher untersuchen. Aber die kleinen Schilder waren nicht mehr zu sehen. Das Laub vom vergangenen Herbst hatte sie unter sich begraben. Ich erkundete deshalb mit der Kamera das Gelände, ging das entlang, was ich als Wege identifizierte, registrierte die Lichtungen, die Schattenspiele und fotografierte die Strukturen des Wildwuchses der einst so sorgsam gepflegten Grabbepflanzungen. Durch den Schwarz-Weiß-Kontrast verstärkten sich meine Empfindungen für diesen Ort. Tiefschwarze Schatten der Trauer fand ich unter schweren Kieferästen und hinter gestürzten Steinen aus Granit. Helles, grelles Licht reflektierte das strohige Gras und das dürre alte Laub auf den Wegen. Ich überdrehte das Belichtungsrad der Kamera und ließ mit einem überbordenden Weiß die Bilder und Erinnerungen verschwinden. Der Ort war ausgelöscht. Und dann kam der Frühling. Und ich ging an einem Sonntag im April zum dritten Mal auf diesen Friedhof. Mir fehlten die Grautöne, das Friedenmachen. Ich betrat am frühen Morgen das Gelände. Es war bewölkt, ein zartes Grün hatte sich auf alle saftigen Zweige gesetzt, der holde, belebende Blick des Frühlings alle Flächen erreicht. Ich ging erneut ins Unterholz, suchte Grabschildern und ging die Pfade noch einmal auf und ab. Die Kamera blieb vorerst in der Tasche. Ich verließ den stillgelegten Teil des Friedhofs und spazierte weiter durch die sorgsam gehakten Gräbereien. Auch dort fand ich Grabschilder, aktiv, zur Orientierung, als Merkfehler auf kleine Stäbe montiert und neben den Grabsteinen in den Boden gesteckt. Die meisten waren aus Kunststoff, einige wenige aus Keramik. Aufgrund der Schrift konnte ich sie eindeutig den Schildern zuordnen, die ich im Unterholz des alten Gräberfeldes gefunden hatte. Den Inschriften auf den dazugehörigen Grabsteinen entnahm ich die Sterbejahre. Mit einem vagen Verdacht begann ich systematisch alle Gräberfelder auf dem Friedhof abzulaufen, um nach weiteren Keramikschildern zu suchen. Anschließend begab ich mich wieder ins Unterholz, suchte die letzten verwaisten Grabsteine auf und dokumentierte die Inschriften mit der Kamera. Mein lieber Mann, August Steig, gestorben 24. August 1962. Günter Fehl, gestorben 8. Februar 1962, geliebt und unvergessen. Konrad Störmer, gestorben 15. Februar 1962. Unsere liebe Mutter Marie Schwan, gestorben 18. Mai 1962. Hier ruht in Frieden Elfriede Herbst, gestorben 17. Mai 1962. Unsere liebe, unvergessliche Mutter Alvine Börner, gestorben 6. Mai 1962. Elisabeth Grunwald, gestorben 8. Mai 1962. Was in dem Herrn sich findet, das währt in ihm auch fort. Ich drehte mich mehrmals um die eigene Achse auf einem Gräberfeld, das offiziell keines mehr war. In dem Jahr, als all diese Verstorbenen unter die Erde kamen, da wurde ich geboren. Wo die einen Geschichten anfangen, da enden die anderen und lösen sich im Strom des Vergessens auf. Das Letzte, was von den Beerdigten auf dieser geschlossenen Fläche blieb, sind ihre Namen auf kleinen weißen ovalen Keramikscheiben. Sie wurden durch das Abräumen der Gräber ihrer Funktion beraubt und verbleiben auf der Fläche wie Klingelschilder an verlassenen Häusern. Irgendwann werden sie sich mit Kienzapfen, Kiefernzapfen, Blattgespinst und leeren Schneckenhäusern im Erdreich auflösen und von Baufahrzeugen umgepflügt werden. Mehr und mehr verschwindet der Friedhof aus dem Lebensumfeld der Menschen. Kleiner wird der Raum des Innehaltens und Abschiednehmens, der Erinnerungsraum und der Übergangsraum zum Vergessen und Verzeihen können. Die Aufhebung von Bestattungsflächen bedeutet für mich die Negation der Sichtbarkeit von Trauer und Leiden als Teil des Lebens. In der göttlichen Komödie begegnet Dante auf seinen Wanderwegen durch die drei Jenseitsreiche auf Schritt und Tritt den Seelen der Verstorbenen, die je nach dem Urteilsspruch der göttlichen Gerechtigkeit die ihnen zugewiesenen Plätze in der Hölle, im Fegefeuer oder im Paradies einnehmen. Mit ihnen kommt Dante ins Gespräch. Er nimmt Anteil an ihren Schicksalen, speichert ihre Geschichten in seinem Gedächtnis ab und nimmt diese mit ins Diesseits, um den Lebenden zu berichten. Von den drei Jenseitsreichen ist der Gedanke vom Fegefeuer der interessanteste, weil der menschlichste Bereich. In der kirchlichen Lehre müssen alle Seelen, die nicht direkt ins Paradies oder sofort in die Hölle kommen, ihr zeitlichen Sündenstrafen im Fegefeuer verbüßen, bevor sie dann die ewige Seligkeit erlangen. Allerdings ist die Bußzeit nicht ein für allemal festgelegt. Durch einen göttlichen Gnadenakt kann die Zeit verkürzt werden. Den Anstoß dazu kann aber nur geben, dessen Erdenleben noch nicht beendet ist. Die Lebenden beten für die Toten, um für sie eine Abkürzung der Bußzeit zu erwirken. Es steht also schlimm für die Toten, die vergessen sind. Nun ist zwar seit der Zeit der Reformation die Lehre vom Fegefeuer nicht überall aktuell und auch in der neueren Theologie wird der Gedanke des Fegefeuers als Orte mit zeitlichen Strafen abgelehnt und außerdem bin ich weder katholisch noch evangelisch und habe auch nicht vor, religiös zu werden. Und doch ist für mich der Friedhof ein Gedenkort, der das Erinnern diesseits und jenseits des Lebens umfriedet. Da lässt es sich nicht vergessen. Als Lebende werde ich zu einer Hinterbliebenen und der an die eigene Endlichkeit erinnert. Zwischen den Gräbern wird mir bewusst, ich bin auch dann schon tot, wenn im Leben niemand an mich denkt. Es ist also das eigene innere Feuer, das mich selbstkritisch denken und zu Lebzeiten, Gott sei Dank, auch handeln lässt. Josef Ratzinger schreibt in seiner Eschatologie, stellvertretende Liebe ist eine zentrale christliche Gegebenheit und die Fegefeuerlehre sagt aus, dass es für diese Liebe die Todesgrenze nicht gibt. Die Möglichkeiten des Helfens und Schenkens erlöschen für den Christen mit dem Tod nicht, sondern umgreifen die ganze Gemeinschaft der Heiligen diesseits und jenseits der Todesschwelle. Der Friedhof ist ein Ort mit Gräbern und mit Geschichten. Er bietet vor allem einen analogen Raum für die Lebenden und, das liegt in der Natur seiner Sache, zuvorderst auch für Trauer und Erinnerung. Für mich ist der Friedhof vor allem eine Projektionsfläche, auf der ich mit der Fotografie dem Nutzungsverhältnis zu Dingen und Orten entkomme und meine Weltanschauung in autonome Bilder übersetzen kann. Mehr, intensiver und wahrhaftiger als an anderen Orten hier und anderswo. So komme ich zurück auf Adorno, der über sein Verhältnis zu Musik schreibt. Was von dem, was ich schreibe, übrig bleibt, ist meinem Wissen wie meiner Macht entzogen. Aber auf eines erhebe ich Anspruch, dass ich die Sprache der Musik so verstehe, wie die Helden im Märchen die Sprache der Vögel verstehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für das Zuhören und wünsche Ihnen und euch noch einen guten Abend in der Galerie Amalienpark, dem Raum für Kunst.